Meine Damen und Herren, worüber ich heute sprechen werde, ist dieses Thema Ursprünge der Freiheit, des Wohlstands Anarchismus und des Wohlstands Nihilismus. Ich werde das in drei Abschnitte teilen und das da behandeln. Freiheit der Urnatur, das ist dann Schelling. Dann zweitens Irrationalität der Wiedergeburtstheorie, das geht auf Platon zurück und taucht dann heute bei den Anthroposophen auf, dass es offensichtlich eine anthroposophische, reaktionäre Grundströmung in unserer Kultur gibt. Und da werde ich drauf eingehen. Und drittens dann eben Gefühls-, Gedanken, Gefühle, wie der Zusammenhang von Natur und Kultur über die erste existenzielle Transformation ist, weil wir bei Schelling dieses Phänomen der Urnatur, die nicht mehr hinterfragbar ist, in unserer Kultur haben. Und dieses Thema ist die Grundlage unserer heutigen irrationalen Freiheitstheorie, mit der wir uns herumschlagen müssen und die die Querdenker und die reaktionäre anthroposophische Richtung, es gibt da fortschrittliche Leute, aber dort gibt es auch einen sehr reaktionären Kern, der auf Platons Wiedergeburtstheorie zurückgeht und das will ich Ihnen hier darstellen. Was ist unsere gegenwärtige Situation? Ich bin das letzte Mal auf das Phänomen der Weltinnenpolitik und Weltaußenpolitik eingegangen und dass es dort eine Umkehrung gibt, dass das Äußere zum Inneren wird und das Innere sich nach außen stülpt. Dass eigenartige Situation entstanden ist zwischen Kosmos und Erde. Die Menschen sind eingeklemmt zwischen der Klimakrise und der Corona-Explosion aus der Erde. Die Klimakrise, das ist eine Sache, das erscheint am Himmel, kosmisch, und die Corona-Krise, die kommt aus der Biologie der Erde, wenn man so will. Und nun ist es so, dass die Klimaforschung uns erklärt, versichert und darauf hingewiesen hat, lange geforscht hat, dass es Daten genug gibt über die tatsächlichen Gefährdungen und dass der oberste Klimaforscher bei der Münchner Rückversicherung, der sagt, noch mehr Mahnen und noch mehr Studien führen uns jetzt nicht mehr weiter, jetzt ist die gesellschaftliche Debatte gefordert und damit natürlich eben auch die Philosophie. Was ist philosophisch in dieser Situation wichtig? Egal welche Hypothese man jetzt annimmt, ob Corona aus den Wäldern von den Tieren durch die Verdrängung in die Menschenwelt übergetreten ist oder ob die Hypothese stimmt, dass es irgendwo aus einem Versuchslabor entkommen ist, das Coronavirus. Egal, aus der Unsichtbarkeit tritt plötzlich ein Phänomen in die Sichtbarkeit. Und dieser zentralen Frage müssen wir uns stellen. Sichtbar wird die Krise in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Und wenn wir jetzt in eine prognostizierte, im Grunde genommen bestens prognostizierte Gesundheits- und Gesellschaftskrise kommen, dann müssen wir ja sagen, dass die angekündigt war, dass wir aber darauf nicht reagiert haben. Was auffällt, ist, dass wir in einer weltweiten Krise stecken, dass eben alle von dieser Krise betroffen sind und dass sie universell ist. Und Krise, wenn Krise sich ständig wiederholt, dann ist es ein Phänomen der Abwehr, in die wir dann hineinkommen. Und dann beginnt auch die Leugnung und dann möchte man irgendwann die Wahrnehmung ausschalten. Diese Haltung ist natürlich irrational. Man kann nicht hergehen und sagen, man leugnet eine Situation, die da ist, und indem ich sie leugne, wird sie verschwinden. Das ist philosophisch gesprochen absoluter Voluntarismus. Diesen absoluten Voluntarismus hat sich die Frau Flassböhler schuldig gemacht, meiner Meinung nach. Die hat also einen, in der Süddeutschen Zeitung hat man das dann so kommentiert, einen losen Umgang mit Messtaten. Das könnte man noch entschuldigen, schließlich sei also Flassbühler Philosophin, nicht Naturwissenschaftlerin, würde sie sich nicht in Debatten einmischen, die im Kern eben auch naturwissenschaftlichen sind. Wer Ethik als Abstraktum betreibt, darf gerne auch Ethik lesen oder Ethiker lesen. Ich denke, wer einen losen Umgang mit Messdaten hat, der ist nicht zu entschuldigen, aber genauso falsch ist es, die Philosophie als ein Abstraktum darzustellen, wie das in dieser Kritik in der Süddeutschen Zeitung an der Frau Flassbühler gemacht worden ist, weil man der tatsächlichen Problematik dadurch nicht Herr wird. Denn die Philosophie, oder wenn Philosophie dann nur abstrakte Ethik ist, dann betrachtet man sie als einen Gegenstand, der sich da im Elfenbeinturm aufhält, und dieser Elfenbeinturm der Philosophie ist falsch. Philosophie muss sich, wie Soziologie, Psychologie und so weiter, wie die ganzen Kulturwissenschaften, in das Leben einmischen und muss uns Handhabungen zur Lösung von Krisen und Übergangsbrücken in die Verantwortung, in die Selbstverantwortung leisten oder entwickeln. Und wer, wie eben Frau Flassbühler in dieser Diskussion bei Hart aber fair die ziemliche Wellen geschlagen hat, dann erklärt, ich will es so und wenn ich es so will, dann ist mein Wille das Maß aller Dinge. Dann ist das Anarchismus, Wohlstandsanarchismus, und das werde ich nachher auch begründen. Sie sagte in dieser Sendung, Menschen rauchen, landen mit Lungenkrebs auf Intensivstationen, sie fahren Motorrad, sie begehen missglückte Suizidversuche, alles Mögliche passiert. Und wir würden nie auf die Idee kommen, davon zu reden, dass diese Leute selbstverständlich krank werden, selbstverschuldet auf Intensivstationen landen. Warum ist diese Analogie falsch? Falsch ist sie einfach deshalb, weil der Ansatz hier ein rein individualistischer ist. Jeder Mensch tut, was er will. Der Ansatz leugnet, dass wir gleichzeitig immer in der Menschheit leben. Und die Voraussetzung dafür, dass es im Übrigen Intensivstationen gibt und dass es Menschen gibt, die andere auf Intensivstationen pflegen, wenn sie sich nicht impfen lassen und dort krank ankommen. Schon das ist ein Bild, das zeigt, wie angewiesen wir auf Menschheit sind. Mensch und Menschheit gehört immer zusammen. Wir werden nicht geboren als Individuen, sondern wir werden geboren als Individuen in einer Gemeinschaft, die uns erwartet und die dann auch an uns Erwartungen hat. Es entspricht aber dem Selbstverständnis von Leuten, die diesen Wohlstandsanarchismus predigen, dass man seinen eigenen Willen über den Willen von Gemeinschaft stellt. Und dass das Eigentum einer sich selbst verwaltenden Demokratie immer nur ein Ausbeutungsgegenstand ist und man das Recht hat, mit seinem anarchischen Eigensinn sein Leben gegen eine Gemeinschaft durchzusetzen. Was ist dieser Wohlstandsanarchismus und warum steht er einem Leben der Demokratie, der Angewiesenheit im Wege? Darum geht es jetzt. Wenn der Mensch handelt, dann findet sein Handeln immer im Rahmen der Welt statt. Was ist der Rahmen der Welt? Wir sind Weltwesen und als solche sind wir auf unsere Vorfahren, auf unsere Eltern, Geschwister und dann Kinder angewiesen. Wir sind wie eine Stafettenläufergruppe darauf angewiesen, dass dieser Stafettenstab des gesellschaftlichen Lebens weitergegeben wird. Wir sind in einem Sollen und müssen uns immer auf ein Wollen hin organisieren. Wenn wir in diesem Du sollst so und so leben und wie willst du in Zukunft leben, dann stehen wir aber vor einem Grundproblem, nämlich das Grundproblem heißt, wir wissen nicht, was kommen wird. Der Mensch ist in der Vorsorge, in einem vernünftigen Handeln auf ein zukünftiges Ziel orientiert und organisiert, dass er in seinem subjektiven Denken zunächst eben nicht kennt. Und das ist ein zentrales Problem der Philosophie und des praktischen Lebens. Und an der Stelle kreuzt sich die Philosophie selbstverständlich mit dem praktischen Leben. Was heißt es also, wenn der Kant sagt, die äußere Welt ist nicht zu leugnen, weil wir ständig Erfahrungen mit ihr machen. Und wenn wir Erfahrungen mit der äußeren Welt machen, machen wir immer Erfahrungen mit anderen Menschen. Mit Menschen, die wir kennen und mit Menschen, die wir nicht kennen. Und in dem Augenblick, wo wir glauben, dass wir den anderen Menschen kennen, werden wir in seinen Aktionen erkennen, dass wir ihn doch wieder nicht mehr kennen, weil er sich verändert hat. Das heißt, das Wesen der Existenz ist, dass wir auf Veränderungen stoßen. Wie gehen wir mit uns um und wie gehen wir mit einem anderen Menschen um? Und dabei stoßen wir auf Wechselseitigkeit von Willen. Dann möchten wir in der Sorge und in der Vorsorge auf das Zentrum unserer eigenen Seele und der Seele der anderen hin agieren und sehen dabei, dass es keine absolute Freiheit gibt, sondern dass es Verantwortung gibt. Auf dieses Schicksal reagieren manche Leute mit Abwehr und sagen, ich will nichts mehr davon wissen. Und die anderen sagen, ich unterwerfe die anderen und ich bin der absolute Gestalter meines Lebens. Ich lebe in meiner absoluten Freiheit. Ich kümmere mich um die anderen nicht. Dieser absolute Wille oder der größte Anarchist ist der Tyrann, der den Allgemeinwillen unterwirft und den Gemeinschaftswunsch sich dienbar machen. Die Tyrannis ist die Herrschaft eines absoluten Anarchen, der die anderen seinem Willen unterwirft und für den es keinen Gemeinwillen und keinen Gemeinschaftswunsch gibt, der sich allein oder seine Gruppe zur Macht führt. Meine Damen und Herren, dieses Bild des absoluten Anarchen müssen wir im Kopf haben, derjenige, der die Freiheit hat, sich selber zu gestalten, andere Freiheiten nicht beachten muss. Der zentrale Grundgedanke des Anarchismus ist absolute Freiheit. Und die absolute Freiheit, die sich an keiner anderen Freiheit orientiert, sondern sie unterwirft, ist der Versuch, die eigene Schöpfung, die eigene Krise auf Kosten der anderen zu lösen. Der absolute Anarchismus strebt nach dem absoluten Gut. Das gelingende Leben ist nur sein gelingendes Leben und er sieht sich in einem Wohlstand, auf einen Wohlstand seiner eigenen Persönlichkeit hin organisiert, die anderen ausschließt. Ich will, was ich will. Und niemand soll meinen Willen in Frage stellen. Was geschieht dabei? Wir können uns das so vorstellen wie zwei Züge, die aufeinander zurasen. Der eine Zug ist der Gesellschaftszug und der andere Zug ist der Individualzug. Und bei dieser verantwortungslosen Freiheitsidee ist ein Zusammenstoß unausweichlich. Jetzt komme ich auf den kategorischen Imperativ zu sprechen, dass wir Selbstverwirklichung nur in der Gemeinschaft zustande bringen können, nicht als Einzelne. Und dass ein Einzelner, wenn er die Verantwortung für oder mit den anderen zusammen für das gemeinsame Gelingen leugnet, die Axt an den Wohlstand dieser Gesellschaft legt. Und diese Basis des Wohlstandes, der nicht ins Nichts fallen will, also nicht in den Nihilismus, nicht in die Ablehnung von Verantwortung, das ist Nihilismus, oder die Ablehnung von Werten. Was wir jetzt erleben, ist, dass sich die Wohlstandswelt, in der wir auch leben, auf einen eher begrenzten Raum zurückzieht, mehr oder weniger in eine Festung, in der das Fest des Tanzes auf dem Vulkan des Geldes und der Verachtung gefeiert wird. Und dass man Leute bewundert, die die Ethik oder die Beziehung zu anderen mit Füßen treten. Und dass wir es mit der Banalität des Wohlstands zu tun haben, mit einer Zelebrierung von Reichtum an sich, der die Leistungen der Gemeinschaft und der Gesellschaft entwertet, die diesen Reichtum hervorbringen. Was sich zeigt, ist ein ich-bezogener Anarchismus. Wir brauchen den anderen und der andere braucht uns. Und der Wohlstandsnihilismus, der dieses gemeinsame Angewiesensein leugnet und der die Angewiesenheit als eine Beleidigung seiner Existenz begreift, dieser Wohlstandsanarchismus oder Nihilismus ist unser gegenwärtiges Problem. Die Gegenbewegung kann dort herkommen, wo wir eine reale Utopie der Verantwortung entwickeln. Diese reale Utopie der Verantwortung, die kann nur entstehen, wenn sie als Demokratie ein Gemeinschaftswerk ist. Wo wir aber jetzt in der nächsten Auseinandersetzung plötzlich das Innen im Außen erleben und das Äußere kommt ins Innere herein, Klimakatastrophe, das habe ich schon angesprochen, oder die Corona-Pandemie sind komplizierte Politikfelder, wo sich die Welt quasi immer umkehrt. Wo wir also, wenn eine Weltaußenpolitik haben, die eine Weltinnenpolitik verursacht. Und dabei stoßen wir jetzt auf ein Phänomen, das sich am besten dadurch beschreiben lässt, dass wir es mit einer Transformation der Natur, das ist die erste existenzielle Transformation, wie ich das immer sage, und mit einer zweiten Transformation zu tun haben, nämlich der Zivilisation und Kultur. Beides zusammen ergibt im Augenblick eine für die meisten Menschen undurchschaubare gesellschaftliche Situation, die für viele absurd ist und die sie nicht durchschauen können, weil ihnen dazu die Parameter fehlen. Ich habe in vorherigen Veranstaltungen hier immer wieder auf diesen Homo Mensura-Satz hingewiesen. Der Mensch ist das Maß aller Geltungen, also Kremata, jener, die er zur Geltung bringt und jener, die er nicht zur Geltung bringt, so lautet dieser Satz ursprünglich. Diese Geschichte oder die Geschichte dieses Homo Mensura-Satzes, die geht durch unsere ganze Kulturgeschichte hindurch, weil in dem zur Geltung bringen immer das existenzielle und subjektive Erleben des einzelnen Menschen im Vordergrund steht. Wenn ich mich zur Geltung bringe, dann frage ich dabei immer auch auf einen anderen hin, der zu mir in einem Verhältnis steht. Und wir sind bei dieser Frage auf das Phänomen des Platon gestoßen, dass sich das Phänomen des Wiederholens von Leben immer dann als Wiedergeburt ereignet. Also wir haben es mit Wiedergeburten zu tun in der Generationenfolge. Das heißt, wir sind die Nachfahren von einer Vorwelt. Und wenn wir jetzt in unserer Eigenwelt leben, das heißt, das ist das Kreuz der Zeit, dann schauen wir in die Zukunft voraus und dann fragen wir, was wird, in Bayern sagt man, was wird nachher kommen? Also was wird in Zukunft kommen? Und dort müssen wir versuchen, Vorhaltigkeit zu erreichen, ein Leben, das wir noch nicht kennen, in der Vorhaltigkeit zu entwickeln. In diesem Kreuz der Zeit stehen wir jetzt in der Mitwelt mit der Umwelt in Verbindung. Umwelt bedeutet jetzt zunächst auch Natur, aber Umwelt bedeutet eben auch Umwelt mit anderen Menschen. Und wir sind immer im Kreuz der Zeit. Jeder Mensch ist in der Eigenwelt, in seiner Eigenwelt zu Hause. Und in dieser Eigenwelt muss er sich als Eigentum verstehen, das auch von der Vorwelt mitbestimmt ist, denn er hat ja Erbschaft mitgenommen. Er ist in der Auseinandersetzung mit der Mitwelt auf Nachhaltigkeit und Wirksamkeit angewiesen und er ist in seiner eigenen Welt auf die Umwelt und die Umwelteinflüsse sowohl aus der Natur als auch aus der Gesellschaft angewiesen. Was will ich damit sagen? Die menschliche Existenz gründet in dieser Konzentration, in diesem Kreuz der Zeit, in diesem Fünfschritt Vorwelt, Mitwelt, Eigenwelt, Umwelt und dann die zukünftige Nachwelt, das ist eben tatsächlich auch wieder der Chiasmus, der Fünfschritt, gründet die menschliche Welt auf ein sich gestalten wollen und gestalten müssen, das man zunächst eben nicht durchschaut. Es taucht dort das Existenzphänomen auf. Was ist das Existenzphänomen? Das Existenzphänomen ist zunächst dieses, dass wir in uns eine Natur erleben, die wir auch als solche nicht kennen. Und an der Stelle kommen wir jetzt zu dem Punkt des Übertritts von Gefühlsgedanken zu Gedankengefühlen. Tritt der Mensch in sich selber, mit sich selbst in Beziehung. Es ist dann mythologisch so, dass die Erde, Hera und die Muttergottheiten sich mit den Vatergottheiten einlassen und dabei entsteht in diesem Übergang Athene, die aus dem Kopf des Zeus geboren wird, weil dann der Mann auch die Fähigkeit der Frau übernimmt, Geburt zustande zu bringen, weil er ja allmächtig sein soll oder will. Und dann, wenn Zeus also die Kopfgeburt der Athene zustande bringt und sie kommt dann mit Hilfe des Hephaistos aus seinem Schädel, das ist ja dieses mythologische Bild in der griechischen Mythologie, dann ist der Zeus allmächtig, weil er auch das Leben zur Welt bringt. Und dann, wenn er also Athene zur Welt gebracht hat, die geistig und wehrhafte Athene, dann ist er der Herr der Welt und tritt gleichzeitig noch mit einer zweiten Person in die Welt, mit einem Mann, das ist der Dionysos. Und dieses Doppelpaar, junge Mädchen aus der Geburt, dieses Doppelpaar, Athene und Dionysos, sind die mythologischen Figuren der Geburt des Menschen. Mythologisch war das also Athene und Dionysos, die dann als Götter des Denkens und als Götter des Gefühls auf die Welt gekommen sind. Und dieser Kreislauf der Wiedergeburt in der antiken Mythologie wird die Grundlage für die Wiedergeburtstheorie, die Anamnesistheorie, eben auch bei Platon. Der Platon hat also zwei Grundlagen, eine holt er aus Ägypten von diesem Mythos des Horus und der andere Quell kommt aus Griechenland. Und dieser griechische Quell ist der, den ich jetzt eben gerade dargestellt habe. Was die Alten damit versucht haben zu beschreiben, ist, dass Gedanken in Gefühle übergehen und dass Gefühle wieder in Gedanken übergehen. Und dass man es mit einer Wiedergeburt zu tun hat, der Generationen. Und in dieser Wiedergeburt der Generationen ist das Denken und die Vernunft ursprünglich immer an Gott angedockt gewesen. In der Demokratie entsteht aber ein anderes Verhältnis zum Schöpfungsthema. Das Verhältnis ist, dass der Mensch der Schöpfer seiner eigenen Verhältnisse wird und dass der Mensch in dem Augenblick, in dem er Gesetze macht, Schöpfer von Gesetzen ist. Aber dieses Thema Schöpfer von Gesetzen zu sein, also Gesetzesmann und Gesetzesfrau, werden über die Erfindung von Verantwortung, indem sie neue Gesetze erfinden, zum Gesetzesvater und zur Gesetzesmutter. Diese Transformation, diese zweite Transformation im Gesetzesverhältnis baut auf einer ersten Transformation auf. Und diese erste Transformation ist die der Natur im Übergang zur menschlichen Kultur.